Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wir können, wenn wir wollen, alles um uns herum achtsamer betrachten. Und ich weiß, es gibt super viele Leute, die sagen, oh, diese Achtsamkeit ist überall, ständig will mir irgendjemand irgendwas andrehen. Zum Thema Achtsamkeit, ich soll mir irgendwie ein Meditationskissen kaufen oder ein Räucherstäbchen oder so, kann man alles machen, muss man aber nicht, sagen wir auch immer wieder. Es geht darum, einfach achtsam mit sich umzugehen, achtsam mit seinem Umfeld, achtsam mit anderen Menschen. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema. Und das hat sich Mai Höeng ausgesucht, selber heute, ne?
Ja, ich habe mir das gewünscht. Ich dachte, das ist ein wichtiges Thema. genau.
Und zwar, möchtest du es dann auch sagen?
Ja, gerne. Also ich habe mir gewünscht, dass wir darüber sprechen, wie Gruppen sich formen, also der Zusammenhalt in Gruppen, das Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir in Gruppen empfinden können. Und ich wollte einfach mit dir darüber sprechen, was für Faktoren das beeinflussen kann, was wir selbst irgendwie tun können und natürlich auch meine Perspektive. Ich habe ja auch Gruppentherapien, die ich anleite, da ist es auch ein wichtiger Punkt und welche Gruppenerfahrungen wir einfach in unserem Leben schon gemacht haben.
Ja. Und es ist auch gesellschaftlich natürlich relevant, denn wir sind ja immer irgendwie zugehörig zu einer Gruppe. Sei es zum Beispiel, keine Ahnung, die Eltern der Kita bla 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 ist eine Gruppe. Mhm. Oder die Familie Müller ist eine Gruppe. Oder mein Team auf Arbeit ist eine Gruppe. Oder mein Klassenverbund an der Berufsschule ist eine Gruppe. Ja, wir sind ja ständig in Gruppen. Und da ist es natürlich, ihr habt es bestimmt selber auch schon ganz oft erlebt, super unterschiedlich, wie gut die Gruppe funktioniert, woran liegt das und so weiter. Also habe ich einen guten Klassenverband oder nicht, ist ja natürlich in unserer Schulzeit total relevant. Und eben auch dann für mein Wohlbefinden bei der Arbeit ist es ja total relevant. Sind wir eine gute Gruppe und wie kann ich da achtsam drauf achten? Was kann ich vielleicht selber auch dazu beitragen? Darüber wollen wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen. In achtsam, ganz kurze Vorstellung natürlich. Dr. Mai Höeng Nguyen ist dabei. Sie ist Verhaltenstherapeutin, Entschuldigung, 1, 2, 3, Probe. Verhaltenstherapeutin und Autorin und genau, ist Psychologin und beschäftigt sich schon viele, viele Jahre mit der Achtsamkeit. Ich bin Moderatorin, Autorin und beschäftige mich auch viel mit Achtsamkeit und mit allem, was drumrum so ist. Ne? Also warum machen wir auch psychologisch Dinge? Warum machen wir sie so und nicht anders? Da habe ich auch ein enormes Erkenntnisinteresse. Und mache das aber im Selbststudium, muss ich zugeben. Und dann seid ihr alle da. Wie schön, dass ihr alle da seid, weil wir sind mittlerweile fast 4 Jahre alt. Wir haben bald Geburtstag, ne? Wieder.
Ja, wir werden 4, wie toll.
Weißt du das genaue Datum eigentlich?
Ich weiß irgendwann im August, aber das genaue weiß ich gerade nicht. Müsste ich mal nachgucken.
Okay, ja, aber der Achtsam-Podcast ist Löwe von Sternzeichen wahrscheinlich.
Hier, 20. August, ich habe es gefunden.
Okay, wir haben am 20. August Geburtstag, da werden wir 4. Und da wollten wir euch mal fragen, ob ihr uns nicht vielleicht wieder ein bisschen eure Geschichten schicken wollt per Mail, wie ihr so zur Achtsamkeit gekommen seid und was das in eurem Leben geändert und verbessert hat im Zweifel. Also, weil manchmal schickt ihr uns das ja achtsam@deutschlandfunknova.de, da freuen wir uns dann immer sehr. Aber vielleicht zum Geburtstag nochmal, habt ihr vielleicht eine Geschichte oder eine Sache, wo ihr sagt, oh, seitdem ich das mache, geht es mir so viel besser. Oder mein Leben hat sich geändert, weil ich XY mache oder so. Mai Höeng, du wirst dich wahrscheinlich nicht erinnern, was bei dir irgendwie so game-changing war, weil du hast ja schon immer quasi Achtsamkeit praktiziert, ne?
Ja, aber andererseits, ich habe immer wieder neue Momente, wo ich wieder so Aha-Momente habe. Und das ist ja dieser Beginners-Mind, dieser Anfängergeist, wo es ganz wichtig ist, den auch immer so zu nähren. Aber so gerade auch über einen langen Verlauf. Also letztens, da war ich wieder auf einem Achtsamkeitsretreat. Also das ist dann wirklich so, ich fahre dann weg, bin dann irgendwie in Südfrankreich in einem Kloster abgeschieden. Mein Social-Media-Verbrauch war bei null. Also das tat auch sehr gut. Und irgendwie habe ich wieder für mich so entdeckt, was es bedeutet, innezuhalten und einfach, 3 Atemzüge zu machen und so zu gucken, was mache ich eigentlich, wenn ich so 3 Atemzüge mache oder so zu schauen, wie geht's meinem Körper? Und das hört sich wieder so mega banal an, aber ich war wieder so total begeistert, was ich alles zu entdecken habe, wenn ich zu meinem Körper zurückkehre. Und das ist für mich jedes Mal dann neu. Dann denke ich so, wow, wieder was ganz Krasses gelernt.
Das ist so schön und ich finde, ehrlich gesagt, glaube ich, dass sich das banal anhört für Leute, die das eben noch nicht erlebt haben. Weil ich glaube, Leute, die das erlebt haben, die finden das eben genau nicht banal. Also wir freuen uns ja, wie ihr wisst, immer sehr, wenn ihr unsere Folgen teilt, auch in eurem Bekanntenkreis oder so. Vielleicht braucht da jemand noch ein bisschen Lebendigkeit in seinem Leben, weil die beiden Damen da im Radio und in diesem Podcast, die sind da sehr lebendig und sehr begeistert von diesem Konzept und die sind da sehr glücklich mit. Also ich habe das auch zum Beispiel, wenn wir jetzt schon anfangen, quasi uns dazu auszutauschen, immer noch, wenn ich starke Gefühle habe, kann ich jetzt, seitdem ich Achtsamkeit praktiziere, so viel anders damit umgehen, als ich sehr jung war noch und mich damit nicht beschäftigt habe. Ne? Dann dachte ich immer auch, ich bin meine Gefühle. Also ich bin jetzt pure Wut. Ne? Mhm. So, und jetzt kann ich damit ganz anders umgehen. Ich kann sagen, ich bin wütend. Ich fühle das Gefühl Wut. Und wie gesagt, auch da, Leute, die sich nicht damit vielleicht beschäftigt haben, die denken auch, was ist das für, hä, was soll das? Wo ist der Unterschied? Aber ich fühle Wut und das wird auch bald vorbeigehen. Und guck mal, ich kann das beobachten, ich kann das anschauen, ich kann eine Visualisierung vielleicht machen oder eine Meditation und mir die Wut angucken und gucken, wo kommt die her, wo will die hin, warum ist die da und wie will die mit mir kommunizieren. Und ich liebe das zum Beispiel auch sehr an der Achtsamkeit. Vielleicht habt ihr auch sowas, achtsam@deutschlandfunknova.de, dann schreibt uns doch gerne und wir werden dann ein bisschen was zitieren wollen bei unserer Geburtstagsfolge wieder, weil da wollen wir ja immer mit euch zusammen auch zelebrieren. Also danke schon mal für euren Input. Unser Thema heute haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Ach doch, hast du ja
doch,
gesagt.
Haben doch, wir. Genau, haben wir. Ja, Zusammenhalt, ja.
Na klar. Genau, in Gruppen. Wir wollten in Gruppen, wir wollten über den Zusammenhalt in Gruppen sprechen heute. Siehst du, jetzt sind wir wieder abgekommen wegen des Geburtstages. Also fangen wir mal einfach an jetzt mit dem Zusammenhalt in Gruppen. Wie wird denn, du bist ja Psychologin, eigentlich der Zusammenhalt in Gruppen definiert in der Psychologie, weil wir haben ja eben schon, ich habe ja angesprochen, wir sind ja alle immer in verschiedenen Gruppen und oft ist es ja so ein diffuses Gefühl von, ja, weiß nicht, gute Gruppendynamik oder nicht so gute Gruppendynamik.
Ja, es gibt natürlich auch verschiedene Definitionen. Das ist gar nicht so eindeutig eine Definition. Wir sprechen da von Kohäsion. Also das ist quasi dieser Zusammenhalt. Das bezeichnet das Gefühl, zu einer Gruppe dazuzugehören und sich in der Gruppe unterstützt zu fühlen. Ne? Also vom Lateinischen verbunden. Im Zusammenhang von Gruppenpsychotherapien, da spielt diese Kohäsion oder Kohäsivität eine ganz wichtige Rolle natürlich. Ne? Das wird bezeichnet als das Ergebnis aller Kräfte, die auf alle Gruppen mit Mitglieder so einwirken, dass sie in der Gruppe letztendlich bleiben. Das ist ja eine freie Entscheidung, man muss ja nicht. Ne? Und die Mitglieder einer Gruppe mit starker Kohäsionskraft finden in dieser Gruppe wirklich Wärme, Trost, fühlen sich zugehörig, schätzen die Gruppe und haben halt auch das Gefühl, dass sie auch geschätzt werden, akzeptiert und unterstützt werden. Und in der Sozialpsychologie spricht man von Kohäsion nochmal so, dass man sagt, das sind alle Kräfte, die dieses Verbleiben in der Gruppe bewirken, aber auch die Attraktivität einzelner Mitglieder oder die Attraktivität der Ziele einer Gruppe, ne? Weil in der Regel haben Gruppen bestimmte Ziele, die sie teilen und ja, das ist die Kohäsion in der Psychologie.
Okay, guck mal, da ist so viel Information drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also was hast du denn zum Beispiel, hast du da so Beispiele, die du vielleicht nennen kannst, um das so ein bisschen fassbarer zu machen, vielleicht aus deinem Leben oder irgendwie, was du beobachtet hast oder so?
Also ich finde, wenn ich so zurückgucke, dass ich habe natürlich unterschiedliche Gruppen schon begleitet, sei es in der Schule oder irgendwie sowas, Teil der Gruppe. Aber wenn ich zum Beispiel in der Gruppenpsychotherapie gucke, das ist natürlich immer so ganz wichtig, dieser Moment, ne, wenn die Patienten zusammenkommen, die haben dann irgendwie Angst und denken so, Gott, was ist das hier, müssen wir uns hier irgendwie alle total nackig machen und so. Ne? Da ist sehr, sehr viel Angst dann so, ne, weil es gerade sehr persönliche Themen sind. Und da ist es sehr, sehr wichtig, diesen Zusammenhalt möglichst schnell natürlich zu schaffen. Und eine Basis dafür ist zum Beispiel Vertrauen, ne? Dass sie wissen, wenn alles, was sie hier erzählen, dass es nicht nach außen gerät oder so. Aber ich denke auch in anderen Kontexten, sei es auf der Arbeit oder so, wenn wir uns wirklich verwundbar zeigen wollen, alles zeigen wollen, dass es einfach ein Maß von Vertrauen geben muss. Und ich finde es so, so spannend, wie stark Gruppen sein können, ne? Also was man alles im Team bewirken kann, ja. Aber halt eben auch diese Faktoren, die das halt begünstigen oder halt, wenn man es sehr, sehr ungeschickt macht, ne? Dass Menschen sich in Gruppen gar nicht mehr wohlfühlen oder gar unter Druck gesetzt fühlen. Und deshalb finde ich dieses Thema so spannend.
Absolut. Ich habe eine Gruppenerfahrung gemacht, die war sehr interessant, weil sie sehr special ist, glaube ich. Ich war mal in Sibirien tatsächlich bei einer NGO und wir haben so Wanderwege ausgebaut, also bei so einer Umweltgruppe. Ja? Und da gab es dann ein großes Treffen und da waren so ganz, ganz viele, also so 100 Menschen. Und die wurden dann in einzelne kleine Gruppen aufgeteilt. Und da waren dann auch viele Deutsche, mit denen habe ich dann so ein bisschen gequatscht. Ah ja, in welchen Teil fahrt ihr? Ah, wir nach links, ihr nach rechts, weiß der Teufel. Einfach in den Wald rein, ne, um dann da eben, wie gesagt, so Stufen zu bauen bei den Wanderwegen. Und dann waren wir 2 Wochen so im Wald und haben so unser Ding gemacht in dieser Gruppe. Und da wurde dann gemeinsam gekocht und gebastelt und gebaut, ne, am Weg und Holz gefällt und gehackt und körperlich gearbeitet und so weiter. Und nach 2 Wochen kam ich wieder und habe die Leute vom Anfang wieder getroffen und habe gefragt, wie war denn eure Gruppenerfahrung? Und bei denen war es ganz, ganz schlecht und bei mir war es sehr, sehr gut. Und der Grund war ganz einfach. Wir waren eine super heterogene Gruppe. Wir hatten Menschen aus Russland da, aus den USA, aus der Mongolei, aus Frankreich und aus Deutschland. Das heißt, wir mussten immer miteinander Englisch sprechen. In der anderen Gruppe gab es irgendwie, keine Ahnung, 5 Russen und 5 Deutsche. Das heißt, wenn man dann irgendwann müde war, haben die Deutschen mit den Deutschen Deutsch gesprochen und die Russen haben mit den Russen Russisch gesprochen. So. Und es gab keine richtige Gruppe, sondern es gab 2 Gruppen, eine russische und eine deutsche. Und die waren keine gemeinsame Gruppe. Und dadurch, dass wir aber from all over the world waren quasi und nur in dieser einen Sprache, nämlich Englisch, miteinander reden mussten, hatten wir eine völlig andere Gruppendynamik und waren eine viel besser zusammenarbeitende Gruppe. Und das ist ewig her, ja, 20 Jahre. Und ich erinnere mich heute noch daran und denke, Spannend. Wow, das ist ja total interessant, weil für die anderen Deutschen quasi, mit denen ich mich da unterhalten habe, war das einfach voll blöd alles. Weil die hatten nicht so viel Spaß, die hatten nicht dieses... Und ich kam wieder und war total inspiriert und war total beseelt von dieser tollen Gruppe und von diesen tollen Menschen, die ich kennengelernt habe. Wie krass, also wie viele verschiedene Faktoren da so zusammenkommen können, ne?
Krass, auf jeden Fall, ne? Weil eigentlich war die andere Gruppe von Anfang an, eigentlich waren es ja schon 2 Gruppen, ne? Also genau. So getarnt in einer Gruppe. Ja.
Genau, und es war halt ein bisschen ungünstig zusammengewürfelt an dieser Stelle. Mhm. Ja, und du hast es auch gesagt, zum Beispiel, gibt es irgendwie vielleicht Wettbewerb innerhalb der Gruppe oder gibt es auch Wettbewerb der Gruppe mit einer Gruppe von außen? Es gibt ja auch oft so dieses, ne, keine Ahnung, Schule XY spielt Fußball gegen eine andere Schule ABC, so, und dann ist man ja, hat man ja auch einen besseren Zusammenhalt.
Ja, das ist oft dieses, ne, wir gegen sie oder so, ne, dann hat man direkt schon so ein gemeinsames, ich will jetzt nicht sagen Feindbild, aber halt ne, eine Gruppe, gegen die man dann halt irgendwie so antreten soll oder so, und das kann auch sehr viel Energie und auch Leidenschaft schüren innerhalb der Gruppe, dass man so ein Wir-Gefühl dann hat, ja, und dann fühlt man sich sehr, sehr zugehörig. Andere Faktoren sind natürlich auch die Größe, ne, der Gruppe, also wenn es sehr, sehr viele sind, ist es natürlich eine andere Dynamik, als wenn es sehr wenige sind, aber wenn es zu wenige sind, so 3 oder so, das kann dann auch sehr schwierig werden. Also ich achte zum Beispiel bei meinen Gruppentherapien auch schon darauf, dass es nicht zu kleine Gruppen sind. Ja, aber auch, wie oft sehen sie sich eigentlich? Ja, also einmal die Woche. Das kann ja auch Sportgruppen sein oder so. Oder nur einmal im Monat. Das verändert auch etwas. Und Gruppenattraktivität, diesen Begriff kannte ich
genau,
so auch noch nicht.
Genau, das wollte ich auch noch fragen. Was bedeutet denn das eigentlich?
Also zum Beispiel, ob die Gruppe einen guten Ruf hat oder so, ne, oder die Person, die die Gruppe anführt, ne, ob die einen guten Ruf hat oder seriös ist gar, ja. Die Ziele der Gruppe, also wenn zum Beispiel eine Gruppe sich trifft, um Meditation zu praktizieren oder so, hat man schon mal was von der gehört. Letzten Endes, glaube ich, geht es um das Vertrauen, ne? Wenn man weiß, die ist attraktiv, die hat Ziele, die irgendwie meinen Werten entspricht und ich weiß, was da transparent da abläuft, dann wird sie attraktiver für mich. Eine Gruppe, wo ich nicht weiß, was passiert und wo ich nicht weiß, oh Gott, was ist das für ein Mensch, der diese Gruppe anführt, wo hat die Person ihr Wissen her, das wird dann vielleicht weniger attraktiv sein für Menschen.
Und jetzt wollen wir ja alle, gehe ich mal davon aus, irgendwie gute Gruppenerfahrungen haben. Ne? Also vielleicht kann man da auch gucken, okay, in welchen Gruppen habe ich mich denn in der Vergangenheit, warum wohlgefühlt, ne?
Ja, und das hat, finde ich, wieder sehr viel mit diesem achtsamen, bewussten Reflektieren zu tun, ne? Dass wir uns Zeit nehmen, einfach zu schauen, in der Vergangenheit, welche Gruppenerfahrungen waren denn für mich heilsam? Also das kann wirklich, wie du schon sagtest, Schulgruppen sein, auch Lerngruppen, ne? Freizeitgruppen oder auch die letzte WG oder die ganzen, ich habe schon in einigen WGs gelebt, ja, also da waren einige gute dabei, aber da war auch nicht so gute dabei, ja, und da einfach hinzuschauen, ne? Welche Erfahrungen waren denn gute Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass wir eine gute Gruppe waren und wo ich mich dann wirklich auch wohlgefühlt habe? Oder was war wirklich auch ein absolutes No-Go? Was war hinderlich? Also als Beispiel, ne, Vertrauensbruch, Dinge weiterzuerzählen oder das Gefühl, verurteilt zu werden. Also wenn man nicht so sein kann, wie man ist oder einfach das sagen darf, was man denkt, das führt oft dazu, dass Gruppenerfahrungen unschön werden.
Und du hast es auch gesagt, ein gemeinsames Ziel ist natürlich auch total wichtig, wenn man sagt, okay, wir wollen das jetzt wirklich. Also wir wollen da auch hin, was auch immer es ist, sei es jetzt im Fußball gewinnen oder wenn man sich bei den anonymen Alkoholikern befindet, keinen Alkohol mehr trinkt. Ne? Aber wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann ist das auch auf jeden Fall sehr stark. Und man kann sich selbst achtsam auch fragen, was kann ich denn dazu beitragen, ne, dass es eine harmonische oder gute oder positive Gruppenerfahrung wird?
Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich stelle die auch meinen PatientInnen in der Gruppe. Was können sie selbst beitragen? Also was Positives beitragen, was Heilsames beitragen. Das ist für viele dann oft ganz schwierig, ne? Aller dieses Motto Eigenlob stinkt oder der Selbstwert ist oft gering. Aber auch da denke ich, dass wir uns kontinuierlich dazu einladen sollten, diesen Negativitätsbias, den wir haben, also immer nur dieses Negative zu sehen, ja, dass wir den verringern und uns darin üben und trainieren, zu gucken, hey, ich habe auch heilsame und gute Qualitäten. Das muss nicht immer das Beste sein. Das können kleine Dinge sein wie humorvoll sein, einfach auch sehr pünktlich sein, dass man darauf achtet, dass die Gruppe eine gute Struktur hat und nicht bis zum Ende überzieht oder so. Oder es gibt auch immer wieder Rollen, die man natürlich auch einnimmt in Gruppen. Ne? Jemand, der immer auf die anderen so achtet, sehr empathisch ist oder auch etwas dominanter zu sein. Ne? Manchmal braucht es auch einfach diese Icebreaker, die einfach vorgehen und die anderen ziehen dann mit. Ne? Das sind alles gute Qualitäten.
Und wie wichtig ist denn jetzt, dass es irgendwie eine gute Gruppe ist für die Therapie, weil du ja auch eben das Beispiel Gruppentherapie anbringst, das ist ja total wichtig, ne? Weil wenn das jetzt irgendwie eine Gruppe ist, die ja sich gegenseitig ausboten möchte und in Wettbewerb bei irgendwas steht oder so, das ist ja total kontraproduktiv.
Ja, das wäre ganz, ganz schrecklich, wenn ich mir vorstelle, dass sie irgendwie so einen Wettbewerb untereinander betreiben würden. Die Gruppenkohäsivität oder der Gruppenzusammenhalt, dieser Faktor, der ist in der Gruppentherapie ungemein wichtig, genauso wichtig wie die therapeutische Beziehung. Also wenn wir in die Psychotherapieforschung gucken, wissen wir, dass die Beziehung zwischen Patient und Therapeut eines der wichtigsten Faktoren ist für eine erfolgreiche Therapie. Also da ist nicht die Therapieschule unbedingt wichtig oder genau welche spezifische Intervention durchgeführt wird. Aber der Patient muss das Gefühl haben, er kann dem Therapeuten, der Therapeutin vertrauen und ganz er oder sie selbst sein. Und in der Gruppenkonstellation, da natürlich viel mehr Menschen dort sitzen, ist diese Wichtigkeit des Zusammenhalts ungemein bedeutsam. Also dass die Mitglieder wissen, hey, sie sind in einem Team, sie sind in einem Boot, da sind nicht irgendwie andere Patienten wichtiger als sie oder so, ne, sondern wir sind eins und wir gehen diesen Prozess gemeinsam.
Und da ist natürlich die erste Frage, die einem in den Sinn kommt, wahrscheinlich euch auch, wie stärke ich denn die Zusammengehörigkeit? Also gerade zum Beispiel in Teams auf Arbeit, ja, dann will man was machen und dann ist da ein Querschläger und einer nervt und auf den anderen hat man keinen Bock oder wie auch immer. Man will aber dieses Projekt irgendwie erfolgreich natürlich zu Ende bringen. Vielleicht will man als Teamleader dieses Teams, möchte man, dass die Schäfchen gut zusammenarbeiten, logischerweise, und natürlich effektiv sind, kreativ, irgendwas Gutes reißen und so weiter. Aber die Gruppenzugehörigkeit fühlt sich nicht gut an. Es funktioniert einfach nicht und so weiter. Wie kann man die denn stärken? Jetzt gibt es seit Jahrzehnten irgendwelche Veranstaltungen, die man buchen kann, damit die Gruppenzugehörigkeit in Arbeitsteams, in Unternehmen verbessert wird. Sei es irgendwie, komm, wir gehen mal, keine Ahnung, zelten oder klettern in einen Klettergarten oder so, weil man sagt ja auch, solche Sachen, wo Adrenalin ausgestoßen werden, die ungewöhnlicher sind, als immer nur bei der Arbeit zu sein, die helfen da auch, ne?
Auf jeden Fall, wenn man dann Probleme gemeinsam bewältigen muss, aber außerhalb von einem anderen Setting, das kann sehr helfen, also Klettergarten und all diese Geschichten, ne? Und da passiert schon so ein Bonding, ne? Wenn man so ein Hindernis irgendwie gemeinsam dann geschafft hat. Ich denke aber an erster Stelle für jede Gruppe, sei es im Team, auf der Arbeit oder so, oder ne, wenn ich Meditationsgruppen anleite oder auch in der Therapie oder so, es gibt einfach bestimmte Regeln, die gesetzt werden müssen, damit einfach eine Struktur vorhanden ist, ja. Also sei es jetzt, wenn ich im therapeutischen Setting bin, zum Beispiel Vertrauen oder eine Zeit zu wissen, hey, das ist das Setting, wo wir gemeinsam arbeiten, wir haben eine bestimmte Uhrzeit oder so, damit jeder einfach weiß, ne, ungefähr zu wissen, wo geht's denn hin. Und ich glaube, man kann das gut auch transferieren, übertragen auf ein Arbeitssetting, zu wissen, hey, woran arbeiten wir, was ist das, was wir erreichen wollen, gemeinsame Werte zu identifizieren, wie sehen wir uns eigentlich als Team, ne? Was ist uns eigentlich wichtig, kann jeder einfach mal sagen, was die Werte sind, die er oder sie hat in diesen Prozess der Arbeit.
Ja, weil wenn man die Werte, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen hier in Achtsam, wenn man seine persönlichen Werte kennt und dann die Werte der Gruppe, der Gemeinschaft und eben auch die Ziele und darüber tatsächlich immer wieder auch redet, dann kann man die auch immer wieder benutzen und zu sagen, okay, wie können wir anhand unserer Werte gemeinsam arbeiten? Also wie können wir zu einem Ziel kommen, innerhalb unserer Werte, also dann geht es, ne, zum Beispiel in einem Unternehmen, wenn wir sagen, okay, ein Ziel ist halt Geld verdienen, weil wir müssen Geld verdienen, so, Punkt, das ist halt das, was wir machen, wir müssen Gehälter bezahlen, wir müssen Mieten bezahlen, wir müssen Produktionsmittel bezahlen, ja, dann ist ein Ziel Geld verdienen, aber der Wert dahinter ist auch Menschen helfen. Also ein Produkt herstellen zum Beispiel, damit die Menschen, sei es ein Regenschirm, nicht mehr nass werden. Ja, dann ist das zum Beispiel so, wie wollen wir das machen? Aha, wir wollen niemanden ausbeuten. Gut, das heißt, ne, wenn man zum Beispiel den Wert hat, wir wollen dabei niemanden ausbeuten, dann wird man andere Entscheidungen treffen, als wenn man diesen Wert nicht definiert hat. Ne? Also man kann die Werte einer Gruppe auch immer irgendwie immer wieder besprechen, aber es ist gar nicht so einfach wahrscheinlich.
Ist nicht einfach. Es gibt auch Übungen dazu, die man machen kann. Oder man holt sich Menschen extern dazu, die so einen Workshop dann durchführen. Manchmal ist man ja so verzwackt im Team und hat dann irgendwie, vielleicht sind da auch schon Konflikte da. Dann ist es einfach echt die beste Investition, jemanden von außen reinzuholen, der diesen Prozess begleitet. Was ich auch wichtig finde in diesem Zusammenhang sind Bedürfnisse natürlich. Nochmal so zu gucken, was braucht einfach jeder. Denn ich finde, wenn wir immer uns so die Frage stellen, okay, was möchte denn die Person eigentlich am Ende des Tages? Was ist ihr denn wichtig? Was braucht sie? Das hilft eigentlich schon ungemein, denn wir sind mit unseren Bedürfnissen in der Regel eigentlich alle sehr, sehr ähnlich. Wir wollen Anerkennung haben, wir wollen eigentlich, also hinter Anerkennung steckt natürlich Liebe, wir wollen geliebt werden, wir wollen Teil der Gruppe sein oder wir wollen uns sicher fühlen. Nur der Weg, wie wir versuchen, diese Bedürfnisse zu erfüllen, der ist halt unterschiedlich. Und da gibt es dann oft Konflikte, dann denken wir so, hä, warum macht die Person das, ne? Warum? Und wenn wir uns aber fragen, was könnte denn das dahinterstehende Bedürfnis sein, dann ist es oft leichter, Empathie zu haben, Perspektivwechsel zu betreiben und dann können wir vielleicht selbst ein paar Dinge loslassen, die andere Person auch und dann kann das auch ein bisschen reibungsloser sein und da habe ich tatsächlich eine Meditation dann am Ende heute vorbereitet, wo wir uns das irgendwie noch vergegenwärtigen können, dass wir alle Menschen eigentlich relativ ähnliche Bedürfnisse haben. Und wenn wir uns daran erinnern, dann klappt es häufig besser.
Und natürlich ganz wichtig für die Harmonie in Gruppen und es ist ja die Gelassenheit, auch so banal es klingt. Aber wenn wir Achtsamkeit praktizieren und üben und das über Jahre, und das kann ich auch sagen, weil ich mache das ja nicht seit meiner Kindheit, sondern ich habe irgendwie 2017 damit angefangen. Und ich kann so einen Unterschied so sehr sehen, wie gelassener ich bin, seitdem ich das wirklich jeden Tag praktiziere, sei es mit Meditation verschiedener Art, sei es eben mit achtsam aufwachen, achtsam meine Tagebücher schreiben, meine Dankbarkeitstagebücher, achtsam in den Himmel gucken, mir einen Baum angucken, ja, also jede Kleinigkeit auf dem Weg, den ich beschreite seit vielen Jahren, führt zu mehr Gelassenheit. Und das ist ja in Gruppen ganz, ganz wichtig. Genau wie du sagst, weil man sich manchmal so festbeißt und sagt, nein, sie oder er geht mir aber schon seit Jahren auf den Keks und ich bin stinksauer und ich habe da gar keinen Bock mehr zu kooperieren und so weiter. Und da gibt es ja auch diese Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel mal wie so eine Drohne hochfliegen und das Problem, die Gruppe, was auch immer man da gerade hat, wo man sich vielleicht festgebissen hat, mal von ganz weit oben betrachten, in einer Meditation, in einer Visualisierung oder so und mal gucken, ist das wirklich alles so schlimm, wie ich denke oder könnte es auch anders sein? Ne? Ich liebe ja diese ganzen Übungen aus der Achtsamkeitsmeditation, auch die, dass man so Sachen so neu bewertet. Das ist ja, gibt es ja auch in der Therapie, ne? Ist das ja auch ein Instrument.
Genau. ganz wichtig in der kognitiven Verhaltenstherapie. Ne? Und im Buddhismus, was wir oft üben, ist, dass wir sagen, wie wäre diese Situation jetzt in 50 Jahren, in 100 Jahren? Ne? Und dann kontempliert man, das ist eine ziemlich krasse Übung, kontempliert man wirklich eigentlich, wie wir beide schon längst gealtert sind und keine Ahnung, ne, vielleicht auch schon verstorben sind oder so. Ist es die Sache wirklich wert? Ist es wert, so wütend zu sein? Ne? Und das hilft, erstmal so einen ganz radikalen anderen Blick drauf zu werfen, aber dann zu sehen, so, boah, also wegen diesem einem Paper, was da jetzt nicht richtig irgendwie bearbeitet wurde oder keine Ahnung, sei es der eine Termin, der irgendwie verschusselt wurde, das ist es jetzt nicht wert, irgendwie die Stirn deswegen zu runzeln und einen Streit anzufangen, oder? Und dann wird man einfach so viel gelassen, hat viel mehr Freiräume und ich finde auch, da hilft es einfach manchmal ab und zu einfach leicht zu lächeln, zu sagen, okay, ich lächle jetzt drüber über die Situation.
Und / oder, man kann ja auch richtig wütend sein. Wir haben ja auch schon so oft darüber gesprochen, ne? Ich war neulich auch wieder richtig wütend und dann aber es gehen lassen, es loslassen. Das ist auch so eine schöne Übung, wirklich die Hände, ne, so fest zu ballen und dann es loszulassen und zu sagen, okay, ich habe mein Gefühl gefühlt. Das ist wirklich seit Jahren mein Running Gag, auch in meinem Freundeskreis. Ich sage immer, nee, ich fühle jetzt meine Gefühle, ist gleich vorbei. Ich lasse das dann los und dann bin ich einmal durch den Schmerz gegangen, was auch immer es war, ja, und dann lasse ich es los, weil dann ist es vorbei. Wir haben gesagt, ne, 90 Sekunden dauert erstmal das Gefühl.
Genau, und das ist sehr, im Vietnamesischen, da gibt es so einen Spruch, dass man so sagt, wenn man traurig ist, so übersetzt sowas wie, ich bin mal 5 Minuten traurig. 5 Minuten. Oh. Und dann ist halt vorbei, ne? So irgendwie so einfach zu sagen, ich bin jetzt 5 Minuten traurig und dann. Ja. Ich finde das auch sehr süß, ja.
Ja, total. Und auch man, das spricht mir so aus der Seele, weil ich wirklich, wie gesagt, ich bin jetzt, ich trainiere mich selbst im Gefühle fühlen. Ne? Ich will sie ja nicht unterdrücken, weil das macht ja krank. Also erstmal Gefühle fühlen und dann loslassen und dann sagen, okay, ist das wirklich so wichtig? Dann ganz wichtig, die Verbundenheit in Teams kann man ja stärken, zum Beispiel auch durch, das haben wir auch schon öfter gesagt und ich sage es immer wieder gerne, weil ich so faszinierend finde, durch die Metta-Meditation oder die liebende Güte-Meditation. Ne? Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was das ist.
Ja, bei der Metta-Meditation oder liebende Güte, da üben wir uns im Mitgefühl mit anderen. Ne? Also es gibt, die kommt ursprünglich aus dem Buddhismus, wo ganz klassische Sätze gesagt werden wie möge ich sicher und zufrieden sein oder sicher und gesund sein oder geborgen sein. Und man fängt erstmal damit an, dass man diese Wünsche an sich selbst richtet oder an Freunde und Bekannte oder neutrale Personen, Menschen, die man nicht kennt, vielleicht die Bäckerin von heute Morgen oder Kassiererin oder der Busfahrer. Und dann richtet man das auch an Personen, mit denen man Schwierigkeiten hat. Und im besten Fall dann weitet man diese liebevolle Güte aus auf alle Lebewesen. Und das hilft ungemein, sich in diesem Mitgefühl, in diesem Perspektivwechsel zu trainieren. Und das macht sehr viel mit Gruppen, ja, weil man dann einfach denkt so, hey, jeder hat ein Päckchen mit sich rumzutragen. Wir sehen es alle nur nicht. Ja. Und zu wissen, hey, dem anderen geht es vielleicht gerade auch schlecht. Und deshalb hat er gerade irgendwas gesagt, was vielleicht nicht so schön für meine Ohren war, aber nicht, weil er ein böser Mensch ist.
Nicht so schön für meine Ohren, das hast du schön gehört. Und der Zusammenhalt in Gruppen ist natürlich existenziell wichtig für uns. Wir brauchen das, wir Menschen. Wir sind Rudeltierchen. Wenn wir ausgestoßen werden, dann ist das richtig, das ist bedrohlich für uns. Wir wollen das nicht. Wir möchten zu Gruppen gehören. Und du hast da auch eine Studie mitgebracht, ne? Also das Wohlbefinden und Intervention zur Stärkung der Identifikation mit der Nachbarschaft. Weil die Nachbarschaft, haben wir eben gar nicht erwähnt, ist natürlich auch eine Gruppe.
Genau, weil mich dann noch weiter wirklich auch interessiert hat, sozialer Zusammenhalt, nicht nur in diesen kleinen Gruppen, sondern wie können wir vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene wirklich Veränderung nachhaltig irgendwie in Gang stoßen oder in Gang setzen. Das ist eine Studie von Kövis et al. 2022, erschien in der Frontiers in Psychology. Und der Ausgangspunkt für die Studie war, dass die Forschenden natürlich auch festgestellt haben, oder wir wissen es ja alle, dass sozialer Zusammenhalt einfach sehr wichtig für das Wohlbefinden von Menschen ist. Und diese Studie wurde zu 2 Zeitpunkten durchgeführt in Australien und die haben so einen sogenannten Neighbor Day. Das ist eine Intervention, ein Projekt, um den Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken. Und das gibt es irgendwie schon seit über 20 Jahren in Australien. Das ist so diese Kampagne, die Menschen halt dazu auffordert, in ihren Gemeinden Aktivitäten zu organisieren, um diesen sozialen Zusammenhalt zu stärken. Also ganz informal irgendwie. Grillfest, Picknick in der Nachbarschaft, Hausbesuche bei älteren Nachbarn oder halt auch so eine WhatsApp-Gruppe zu haben für ihre Straße. Und in dieser Studie haben 843 Probanden teilgenommen, von denen 125 Probanden wirklich auch diese Neighbor Day, diese Intervention, sage ich jetzt mal, weil es eine Studie war, dass sie da wirklich teilgenommen haben. Und gemessen wurden unterschiedliche Parameter, wie zum Beispiel die Identifikation mit der Nachbarschaft, also haben sie sich wirklich verbunden gefühlt, soziale Kohäsion, Zusammenhalt, da waren dann Fragen sowas wie Menschen in dieser Nachbarschaft, denen kann ich vertrauen. Dann wurde auch gemessen, was für ein soziales Netzwerk sie hatten. Also mit wie vielen Nachbarn sie wirklich in Kontakt waren. Und wichtig war auch nochmal, diese Studie wurde durchgeführt, als auch Covid war. Also zwischendrin gab es auch einen größeren Lockdown. Das war für die Ergebnisse sehr wichtig. Am Ende hat sich gezeigt, dass die Teilnehmer des Nachbarschaftstags im Vergleich zu den Nicht-Teilnehmern sich viel mehr mit der Nachbarschaft natürlich identifiziert haben, größeren sozialen Zusammenhalt zeigten und auch mehr soziale Netzwerke natürlich hatten. Und während dieses Lockdowns waren diejenigen, die an diesem Nachbarschaftstag teilgenommen haben, die waren psychisch belastet. Also die psychische Belastung war geringer im Vergleich zu den anderen. Die hatten halt wirklich diesen Puffer. Und das Fazit der Forschung ist halt, ne, es ist so wichtig, nicht nur auf individueller Ebene auf das Wohlbefinden zu gucken, sondern wirklich, was können wir machen, damit wir gesellschaftlich Interventionen etablieren, Programme, Kampagnen etablieren, damit wir uns alle als kohäsiver quasi fühlen. Also mehr zu sozialen Zusammenhalt haben, damit dann in kollektiven Krisenzeiten wirklich ein Pufferfaktor da ist.
Ach, immer wieder lese ich es. In all meinen Büchern lese ich genau, dass wir brauchen diese Verbundenheit, die ist existenziell wichtig. Mhm. Die macht uns stark, die macht uns mutig auch. Und die sorgt dafür, wird in Zukunft immer mehr und stärker dafür sorgen, dass wir die Probleme, die auf uns zukommen, die mannigfaltiger werden, noch durch die Klimakatastrophe, besser schaffen zu bewältigen, und zwar in Gruppen, und zwar als Team, als Menschheit. Kleine Gruppen, große Gruppen, mittlere Gruppen, ganz egal, Nachbarschaft, was auch immer für eine Gruppe, aber wir werden noch stärker zusammenarbeiten müssen, um diese Probleme zu lösen, denn, keine Ahnung, die Klimakatastrophe macht nicht an Grenzen Halt. Wir werden als Menschheit auch nochmal wahrscheinlich ganz andere Gruppen formen müssen, und deswegen bewegt mich sowas immer sehr tatsächlich, weil es ist für uns wahnsinnig wichtig. Es ist nicht so nice to have, sondern es ist wirklich existenziell wichtig. Und eine Studie haben wir noch, bevor wir dann zur Übung kommen.
Ja, genau. Und noch ein Tipp noch. Vielleicht kennt ihr diese App auch, nebenan.de heißt die. Das ist einfach eine App, wo ihr euch mit der Nachbarschaft vernetzen könnt. Also,
ja, cool.
Wenn man irgendwie, also das ist eine super, ladet das euch alle runter. Da kann man irgendwie, wenn man noch, weiß nicht, Gemüse übrig hat oder so, dann können Leute das abholen oder mal irgendwie Hilfe braucht mit der Lampe anbringen und Leiter und so. Das ist ganz, ich finde es halt einfach erschreckend, wie anonym wir teilweise natürlich auch in unseren Städten sind. Und das ist ein Gegenmittel dafür, was ich selbst benutze und schöne Erfahrung habe. Aber die Studie.
Absolut. Dann ich wollte auch noch mal sagen, ich habe auch so eine schöne Nachbarschaft. Ich gehe da auch da total in Resonanz mit. Ich habe genau das auch. Wir können auch immer klingeln oder jemandem schnell was vorbeibringen. Es ist herrlich. Ich kann das auch nur empfehlen.
Ja. Aber zurück zur Wissenschaft, ja. Also ich habe noch mal eine Studie rausgesucht, was helfen kann, also was Schüler oder Jugendliche resilienter macht gegen Radikalisierung und Extremismus in Schulen. Das ist eine Studie von Eldo et al., auch 2020 erschienen in der Frontiers in Psychology. Denn natürlich Radikalisierung und Extremismus, das sind alles Entwicklungen, die unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt extrem schaden. Und da haben sich die Forscher einfach überlegt, wo könnte man denn da ansetzen? Ne? Und Untersuchungen vorher haben schon gezeigt, die Schule, das ist ein wichtiger Schauplatz, wo halt natürlich die Sozialisierung stattfindet, aber wo auch Schüler, die sich gerade, also Jugendliche, die sich gerade in dieser kritischen Lebensphase empfinden, oft auch beeinflusst werden, um dann extreme Ansichten zu bekommen. Und das war eine Studie, die in Norwegen durchgeführt wurde. Und in dieser Studie haben sie versucht, einen Fragebogen zu erstellen und zu untersuchen, um die Resilienz gegenüber Radikalisierung und Extremismus zu messen. Da wurden 233 Schülerinnen untersucht und am Ende haben sich drei wichtige Faktoren gezeigt, die einen Einfluss, also die für diese Resilienz stehen. Erstens einmal die Aufmerksamkeit der Schule. Damit ist gemeint, das Ausmaß, in dem die Schüler wahrnehmen, dass die MitarbeiterInnen der Schule auf sie und ihr emotionales Wohlbefinden achten. Also insbesondere bei Frustrationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen und auch politischen Themen. Also das ist eine Art von sozialer Unterstützung, dass sie halt wissen, hey, wenn da irgendwas passiert, passiert, den Lehrern ist das nicht egal oder so, sondern ich kann mit denen sprechen. Denn oft ist es ja so, extreme Gruppen, die kommen hin und sagen, hey, wir haben Zeit für euch, ne, kommt zu uns, wir hören euch zu, wir wissen, wie es euch geht. Ne? Und da werden sie halt leider oft angelockt. Der zweite Faktor, der identifiziert wurde, war Gleichheit. Also das erfasst das Ausmaß, in dem die Schüler so eine faire Behandlung durch die SchulangestellterInnen erfahren, also im schulischen Umfeld. Also dass es wirklich inklusiv ist und dass jeder gleich ist. Und ein dritter Faktor, gegenseitiger Respekt, der befasst sich mit dem Ausmaß, in dem die Schüler das Gefühl haben, dass Menschen ganz unabhängig von ihrem Hintergrund in der Schule respektiert werden. Und von all diesen drei Faktoren war wirklich der stärkste Faktor die Gleichheit. Also wenn sie das Gefühl haben, hey, wir gehen zur Schule, wir sind alle gleich, wir werden irgendwie nicht benachteiligt oder so, das ist der wichtigste Resilienzfaktor, um nicht diesem Extremismus und der Radikalisierung zu verfallen. Das habe ich so nicht gewusst und war wirklich erstaunt, ja.
Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, über Gruppen nachzudenken und achtsam damit umzugehen, achtsam selber auch, ja, da zu reflektieren vielleicht und mal reinzufühlen, in was für Gruppen bin ich denn und was machen die mit mir und was mache ich mit den Gruppen, was trage ich vielleicht dazu bei und was habe ich auch davon, ne? Also ne, in meiner Resilienz und so weiter. Und ist meine Gruppe tatsächlich ein Stresspuffer? Oder stresst mich meine Gruppe? Also auch ja, da der genau. Appell, einfach mal da reinzuspüren. So, in welchen Gruppen seid ihr, in welchen Gemeinschaften und wie kann man das vielleicht alles noch ein bisschen besser gestalten? Dazu sollte diese Folge eine kleine Inspiration sein. Und jetzt bin ich sehr gespannt, mal hören, was für eine Übung du rausgesucht hast, beziehungsweise erarbeitet hast für uns.
Ja, ich habe die für uns alle heute geschrieben. Das ist eine Übung, eine Meditation, um halt diesen Zusammenhalt zu stärken. Und ich habe quasi die Form der Metta-Meditation verwendet, um Wünsche zu formulieren. Aber dass wir uns einfach daran erinnern, dass unsere Bedürfnisse einfach alle so ähnlich sind. Und ich glaube, für mich ist das ein ganz großer Schlüssel. Wenn ich sehe, die Bedürfnisse, auch wenn das eine Person ist, mit der ich mich nicht gut verstehe und ich weiß aber, hey, die will eigentlich das Gleiche wie ich, dann habe ich mehr Mitgefühl und ich fühle mich einfach dieser Person oder auch der Gruppe, in der wir sind, zugehöriger. Und das war mein Versuch.
Das ist sehr schön. Das ist so ein schöner Gedanke, der wirklich manchmal schwer ist, wenn man auf jemanden keinen Bock hat oder wenn man genervt ist von jemandem und so weiter. Aber das ist ja auch Achtsamkeit, finde ich. Sich da auch immer wieder reinzuholen und zu sagen, geh mal selber auch achtsam vielleicht mit deinen negativen Gefühlen um. Ja, das mag sein, dass du jetzt diese Person nicht magst. Aber genau, was du sagst, fühl da mal rein. Diese Person will genau das Gleiche wie du letztendlich. Ach, das ist schön. Da bin ich sehr gespannt. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und diese Zeit mit uns verbracht habt. Vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß bei der Übung und mal hören und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der wir unseren Zusammenhalt stärken können. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen heute schwer fällt, komme gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. In dieser Übung werde ich Wünsche vorlesen. Während ich sie vorlese, kannst du dich mit dem Wunsch verbinden und ihn innerlich wiederholen. Es geht nicht darum, den Wortlaut einfach nur zu wiederholen. Vielmehr lade ich dich dazu ein, dich mit der Stimmung des Wunsches zu verbinden. Vielleicht kommen beim Hören innerliche Bilder oder auch Assoziationen. Zunächst richten wir die Wünsche auf uns selbst. Danach richten wir sie auf alle Lebewesen. Möge ich mich daran erinnern, dass alle Menschen nach Liebe und Geborgenheit suchen. Ich unterscheide mich in diesem Wunsch nicht von anderen. Alle suchen nach Liebe und Geborgenheit. Mögen alle Lebewesen sich daran erinnern, dass alle nach Liebe und Geborgenheit suchen, und dass wir uns in diesem Wunsch nicht voneinander unterscheiden. Wir alle suchen nach Liebe und Geborgenheit. Möge ich mich daran erinnern, dass alle Menschen nach Freiheit und Selbstbestimmung suchen. Ich unterscheide mich nicht in diesem Wunsch von anderen. Alle suchen nach Freiheit und Selbstbestimmung. Mögen alle Lebewesen sich daran erinnern, dass alle nach Freiheit und Selbstbestimmung suchen und dass wir uns in diesem Wunsch nicht voneinander unterscheiden. Alle suchen nach Freiheit und Selbstbestimmung. Möge ich mich daran erinnern, dass alle Menschen nach Frieden und Harmonie suchen. Ich unterscheide mich in diesem Wunsch nicht von anderen. Alle suchen nach Frieden und Harmonie. Mögen alle Lebewesen sich daran erinnern, dass alle nach Frieden und Harmonie suchen und dass wir uns in diesem Wunsch nicht voneinander unterscheiden. Alle suchen nach Frieden und Harmonie. Möge ich mich daran erinnern, dass alle Menschen, so wie ich, geliebt, glücklich und sicher sein wollen, damit ich sie besser verstehe und nicht verurteile. Alle wollen geliebt, glücklich und sicher sein. Ich möchte sie besser verstehen und nicht verurteilen. Mögen alle Lebewesen sich daran erinnern, dass wir alle nach Liebe, Glück und Sicherheit streben, damit wir einander besser verstehen und uns nicht verurteilen. Alle suchen nach Liebe, Glück und Sicherheit. Wir wollen einander nicht verurteilen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal Kontakt mit diesem Gefühl auf, dass wir alle nach dem Gleichen suchen und gar nicht so anders voneinander sind. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für diese Übung genommen hast. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.